ARD Sounds.
Willkommen im Studio Nürnberg, Prinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha. Was ist denn die häufigste Frage, die Sie zu Beginn eines Gesprächs beantworten müssen?
Tja, die häufigste Frage ist tatsächlich, wie man mich anspricht, richtig. Und meine Antwort ist dann eigentlich immer nach deutschem Namensrecht. Der Titel damals ist ja Teil des Nachnamens geworden, wäre eigentlich ganz korrekt Herr Hubertus Prinz von Sachsen, Coburg und Gotha. Das ist aber natürlich irgendwie eine Doppelung und dann doch sehr umständlich. Deshalb gibt es dann, ich sag mal, im Gesellschaftlichen vor allem, wird zum Teil das Prädikat verwendet, das noch aus der alten Zeit kommt, das adelsrechtliche Prädikat, das bei uns Hoheit ist tatsächlich.
Also ich könnte sogar noch sagen, Ihre Hoheit.
Ja, das wird tatsächlich oft verwendet, auch noch in gewissen Kreisen.
Wie ist es Ihnen denn lieber zwischen uns?
Also zwischen uns gerne, wenn Sie Prinz Hubertus verwenden wollen. Das ist eigentlich das, wie ich am häufigsten angesprochen werde tagtäglich. Wenn es für Sie okay ist, dann machen wir das gerne.
Wunderbar, so machen wir es.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Prinz Hubertus von Sachsen, Coburg und Gotha. Oberhaupt einer europäischen Dynastie.
Danke, dass Sie zu mir ins Studio Nürnberg gekommen sind. Willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Aber das von ist Ihnen schon wichtig, oder?
Naja, das von ist insofern wichtig, weil es halt eine Familientradition hat und die Wurzeln verdeutlicht. Man kann die Wurzeln tatsächlich sogar bis ins Jahr 900 etwas zurückverfolgen, bis zu den Wettinern. Insofern steht es halt für eine Familientradition, für eine Historie, die ja auch eng mit dem Land verknüpft ist. Und insofern denke ich schon, dass es eine wichtige Bedeutung hat.
Mhm. Würden Sie denn sagen, jawohl, ich bin blaublütig, beziehungsweise wo kommt es eigentlich her? Bin ich dann rotblütig? Oder?
Oh, da stellen Sie mir jetzt eine Frage. Tatsächlich habe ich da so im Detail nie drüber nachgedacht letztendlich. Also natürlich bin ich in der landläufigen Meinung blaublütig, da ich eben Nachfahre eines Adelsgeschlechts bin, Sachsen, Coburg und Gotha, seit genau 200 Jahren Sachsen, Coburg und Gotha. Wir haben ja gerade auf der Feste Coburg gefeiert. In diesem Falle wäre die Antwort ja tatsächlich. Mhm.
1918, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, sind ja die Adelsprivilegien in Deutschland erloschen.
Ja.
Deutschland ist Demokratie geworden. Welches Privileg von damals hätten Sie gerne noch?
Da bin ich ehrlich, ich denke nicht, dass es da irgendwelche Privilegien gibt, die ich heute gerne noch hätte. Ich muss immer sagen, wir fühlen uns in der heutigen Situation, so wie ich aufgewachsen bin, so wie wir heute leben, einfach sehr, sehr wohl. Und ich denke, das sage ich auch immer, dass wir heute gerade in dieser demokratischen Verfassung in so einem tollen Staat leben und aufwachsen, dass ich da gar nichts vermisse von damals. Und es gibt ja auch heute noch, ich sag mal, viele Pflichten, die wir übernommen haben, die wir weiterführen. Es gibt sicher vielleicht auch noch gesellschaftliche Rechte oder gesellschaftlichen Status, den man hat, den man von damals noch mitgenommen hat. Aber grundheraus gibt es da nichts, was ich vermisse.
Es gibt ja dieses Sprichwort Adel verpflichtet. Zu was fühlen Sie sich da verpflichtet?
Ja gut, wir fühlen uns natürlich wirklich verpflichtet dadurch, dass wir aus einer so langen Tradition kommen, dass wir natürlich wirklich auch uns einbringen möchten in die Regionen, in das Land, natürlich unseres dazu beitragen wollen, dass ja vor allem die Regionen, in denen wir halt immer ansässig waren, dazu zählt bei uns natürlich vor allem Coburg und Gotha in Thüringen, aber auch, weil wir dort seit 200 Jahren einen Forstbetrieb haben, auch in Oberösterreich, in Tirol, in diese Region möchten wir uns gerne einbringen, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich, kulturell. Wir haben dort ja auch Schlösser, die wir verwalten und dort eben auch für Kulturveranstaltungen zur Verfügung stellen. Also wir fühlen uns diesen Standorten einfach verpflichtet und wollen unseres dazu beitragen, dass es dort einfach positiv weitergeht.
Wenn Sie schon die Schlösser ansprechen, aber Sie selber leben in keinem.
Nein, wir leben tatsächlich in keinem Schloss und da bin ich auch sehr froh darüber.
Warum?
Ja,
ich stelle mir das total schön vor, in so einem Schloss
residieren
zu dürfen.
Das ist immer die romantische Vorstellung, aber die Realität ist dann doch eine andere, denn diese Schlösser sind natürlich alle nicht für modernes Wohnen gebaut, sind einfach die Räume zum Teil sehr groß, die Klassiker schwer zu beheizen im Winter, die Wege sind sehr lang. Also es sind wunderbare Objekte, die wirklich toll sind, die aber heute den modernen Wohngegebenheiten eigentlich seltenst entsprechen und bei uns sind tatsächlich beide Objekte hauptsächlich für Tourismus, kulturelle Veranstaltungen, Museumsbesucher geöffnet.
Die Feste Coburg gehörte ja auch mal zum Besitz.
Ne? Genau, also es gab wesentlich mehr Schlösser. Es gab die Feste Coburg, es gab Schloss Ehrenburg in der Stadt, auch Schloss Friedenstein in Gotha. Diese sind also auf der bayerischen Seite nach Ende der Monarchie eben an die bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, an den Freistaat Bayern übergeben worden. Und Schloss Friedenstein ist dann ja nach dem Mauerfall letztendlich auch, gab es dort ja auch noch gewisse Restitutionsansprüche. Und dann dann auch Einigungen und ist dieses gesamte Schloss eben auch an den Staat übergeben worden. Und zur Bewirtschaftung ist dort eine neue Stiftung Schloss Friedenstein gegründet worden, die eben getragen wird auch vom Bund, Land und der Stadt Gotha. Also insofern glaube ich tolle Lösungen, die diese Objekte auch zukunftsfähig aufgestellt haben.
Das klingt jetzt aber schon sehr staatstragend, Herr Brink.
Ja.
Sie selber haben aber zu Repräsentationszwecken durchaus auf Schloss Calmberg sind Sie noch. Da gibt es, glaube ich, den Roten Salon zum Beispiel,
ja,
wo Sie auch Menschen empfangen können. Also Sie sind schon öfter mal trotzdem in einem Schloss zu finden.
Ja, natürlich. Schloss Calmberg gehört ja nach wie vor meiner Familie oder unserer Familienstiftung, wird von uns auch bewirtschaftet und wird natürlich dementsprechend auch benutzt. Also für private Feierlichkeiten, für private Feste, aber eben auch für museale Nutzung oder auch Ausstellungen, Veranstaltungen, alles Mögliche.
Wie haben Sie denn Ihren Kindern, die jetzt schon ein bisschen größer sind, ja, zwischen 9 und 12, erklärt, als sie noch kleiner waren, was ihr Job ist?
Das gibt da nicht den einen Moment. Ich sage mal, das betrifft mich ja genauso. Ich sehe, die Kinder wachsen damit irgendwo auf und natürlich kommen dann irgendwie mal Fragen. Ja, also man, zum Beispiel gehen wir jedes Jahr zu Weihnachten, findet ja ein Gottesdienst in Schloss Calmberg auch statt. Und da sind wir natürlich auch jedes Jahr. Und irgendwann kommt natürlich so die Frage, warum gehen wir denn immer dorthin? Oder warum können wir dort einfach immer vorne sitzen? Und man versucht es dann eben immer wieder zu erklären.
Und was erklären Sie denn, wenn die Frage kommt, warum dürfen wir da immer vorne sitzen?
Gut, erstmal ist es natürlich, dass wir jetzt sagen, ja, das gehört halt unserem Familienbesitz. Und dann fragen die Kinder natürlich, sind natürlich dann in dem Alter, wo sie zum Teil auch so Disney-Filme mit Prinzessinnen sehen. Und dann fragen sie, wieso haben wir ein Schloss? Und dann kommt natürlich vor allem von den Mädels irgendwann mal die Frage, bin ich vielleicht auch eine Prinzessin? Und dann versucht man das natürlich so ein bisschen spielerisch auch zu erläutern letztendlich. Ja, denn man muss ja auch immer aufpassen bei dem ganzen Thema. Wir wollen natürlich, dass unsere Kinder auch möglichst wirklich normal aufwachsen. Sie gehen ja auch auf ganz normale öffentliche Schulen. Und man will natürlich auch nicht, dass dort vielleicht von den Mitschülern irgendwo vielleicht auch, ja, dann gehänselt werden oder damit auch aufgezogen werden in dem Alter. Also insofern versuchen wir das wirklich sehr behutsam zu machen, aber schon von Kindesbeinen ihnen irgendwie auch das Verständnis mitzugeben letztendlich.
Mhm. Was ist denn für Sie ein typischer Arbeitsalltag, wenn Sie nicht gerade wie heute im Studio Nürnberg sind?
Also tatsächlich habe ich das große Glück, dass mein Arbeitsalltag wahnsinnig facettenreich ist. Bei uns geht es ja um die Themen Forstwirtschaft sehr stark, jetzt auch das Thema erneuerbare Energien natürlich, das uns damit umtreibt.
Einfach, weil sie halt auch viel Besitz haben und viele Wälder.
Genau, besitzen. Und weil dort natürlich auch das ganze Thema erneuerbare Energien dann auch inzwischen eine Rolle spielt, wie man auch hier die Besitztümer natürlich weiterentwickelt in der modernen Zeit. Das heißt, strömen dort wirklich Fragen aus diesem Bereich ein. Wir haben Fragen aus Kultur, Kunst, Veranstaltungen letztendlich Fragen. Es gibt aus sozialen Bereichen Fragen, die eben aufkommen. Und so bin ich diese Woche zum Beispiel wirklich auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs und das sind dann so Tagesabläufe, wo man versucht, früh morgens am Vormittag vielleicht irgendwie im Betrieb was zu organisieren und zu arbeiten, mit Mitarbeitern zu sprechen, dann vielleicht auch mal im Wald draußen selber zu sein und am Nachmittag bin ich dann relativ oft auch bei Veranstaltungen und inzwischen bin ich ja auch Protektor des Deutschen Schützenbundes geworden. Das Amt habe ich da nach dem Ableben meines Vaters, wurde das an mich angetragen, worüber ich mich sehr gefreut habe und in dieser Tätigkeit zum Beispiel war ich gestern eben auch bei der Eröffnung der ISF Junioren-Weltcup in Suhl. Und so habe ich einen ganz bunten Strauß an Tätigkeiten, die mein Tagesgeschäft ausfüllen.
Dass sich viel auch um Coburg dreht, dieses Tagesgeschäft. Die erste Nennung der Stadt, die war 1056. Ja. Aber Ihre Familie, Sie haben es eingangs erwähnt, kann bis in die 900er Jahre sogar zurückverfolgt werden. Gibt es da jemanden, den Sie aus dieser Ahnenreihe herausgreifen könnten, der Sie besonders beeindruckt hat?
Ja, also da gibt es sicher mehrere Personen, vor allem allerdings aus der jüngeren Geschichte, muss man sagen. Warum? Weil sich dort natürlich, also aus dem, ich sag mal so um 1800 herum, weil man sich dort natürlich sehr viel intensiver, da fallen einem natürlich Albert von Sachsen, Coburg und Gotha ein, der ja die englische Königin Victoria geheiratet hat, einfach aber aufgrund seiner ganzen kreativen Ideen, die er dort hatte, mit dem Thema Weltausstellung in London zum Beispiel, oder auch sozialen Wohnungsbau in London. Und das finde ich einfach sehr beeindruckend. Ich finde aber auch seinen Onkel Leopold, der dann ja der erste frei gewählte König der Belgier war und versuchte dort eigentlich über dieses Thema Heiratspolitik schon sehr frühzeitig auch europäische Staaten zusammenzubinden und hat einfach gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, über diese verwandtschaftlichen Beziehungen vielleicht auch gewisse Staaten zusammenzubringen und deshalb auch Frieden und Wohlstand damit zu generieren. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr beeindruckend, wie weit dort schon gedacht wurde.
Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie Ihren Kindern versuchen, ein möglichst normales Aufwachsen zu geben. Wie war denn das bei Ihnen in Ihrer Kindheit? Wie sind Sie aufgewachsen? Weil normal ist ja eigentlich nicht das richtige Wort.
Ja, ich würde es vielleicht beschreiben, mit versucht Normalität herzustellen. Wir sind allerdings tatsächlich aufgewachsen, relativ unbefangen von den ganzen Themen. Und das hat natürlich auch mit der jüngeren Geschichte, auch mit dem Lebensweg meines Vaters zu tun, der ja in Amerika groß geworden ist und dann nach seinem Amerika-Aufenthalt nach Deutschland kam, meine Mutter dann in Hamburg kennengelernt hat, geheiratet hat. Und wir dann ja, oder ich im zarten Alter von 3 Monaten, ungefähr 2, 3 Monaten, dann aus Hamburg nach Coburg gezogen sind. Und zu diesem Zeitpunkt war die ganze Verquickung der Stadt Coburg in den 70ern mit meiner Familie eigentlich nicht vorhanden. Das war, da war eigentlich so eine große Vakanz, muss man wirklich sagen. Es war sicher auch der Grund, warum mein Vater sich dann entschlossen hat, mit der Familie nach Coburg zu ziehen.
Weil ihm einfach wichtig war, da wieder,
wieder Fuß zu fassen.
Zu sein.
Genau, und mein Großvater hatte dann das eigentlich immer alles sehr stark abgelehnt, sodass das eigentlich, ich sag mal so, geschlafen hat, ein bisschen in Vergessenheit geraten war, sodass wir dort tatsächlich sehr normal erstmal aufgewachsen sind letztendlich, weil das zu dem Zeitpunkt, als ich in die Schule ging, eigentlich überhaupt nicht im Fokus stand, diese ganzen Themen, wie sie vielleicht heute auch, vielleicht auch durch Social Media oder weil da wieder mehr Bewusstsein herrscht für diese ganze Thematik, vielleicht viel präsenter ist, muss man sagen.
Ihre Mutter ist eine Bürgerliche aus Hamburg gewesen. Was hat die Ihnen fürs Leben mitgegeben?
Ja, also meine Mutter war einfach eine unglaublich warmherzige Person, hat sich immer für die Familie sehr stark eingesetzt und deshalb ganz klar Familiensinn, hat mir aber auch, es gibt da eine schöne Geschichte, die zurückgeht in die 5. Klasse Gymnasium. Ich war am Anfang, als ich in das Gymnasium kam in Coburg, es war ein humanistisches Gymnasium mit Latein, sehr, sehr schlecht in Latein, muss man dazu sagen.
Versetzungsgefährdet zwischendurch, ja, wenn ich das kurz sagen.
Ja, tatsächlich Versetzungsgefährdet. Gefährdet. Und der Lehrer hatte meine Mutter damals dann reinbeordert und ihr ganz klar gesagt, dass diese Schule nicht die richtige Schule für ihren Sohn ist und ich mich doch auf eine andere, also eine Realschule in dem Fall gehen sollte. Und ich weiß noch, sie kam nach Hause und sagte, sie hält den Lehrer für einen, das möchte ich jetzt nicht wiedergeben, und hat mich aber da tatsächlich dann auch ziemlich erstmal eingenordet, dass ich mich jetzt auf den Hosenboden setzen muss, mich dann aber auch sehr stark unterstützt. Tatsächlich habe ich dann in der 6., 7. Klasse auch in Latein unglaublich gute Kurve gekriegt. Ich sage ja immer, der Lehrer hatte damals gesagt, und wenn dann noch irgendeine andere Sprache hinzugeht, wird ihr Sohn ganz untergehen. Ich habe dann in Altgriechisch mein Abitur gemacht.
Können Sie denn die Odyssee noch zitieren?
Ja, andra moi ene pemusa polytropon os mala polla planch de petro jeseron toliatrone perse.
Ist der Beginn?
Das ist der Beginn der Odyssee, genau.
Ich kann
weiter kann ich es leider nicht.
Sie hätten mir jetzt alles erzählen können, aber es klingt beeindruckend.
Genau, und das war für mich tatsächlich, wenn ich heute zurückschaue, bin ich meiner Mutter wahnsinnig dankbar, dass sie eben dort nicht nur für mich gekämpft hat, sondern mich da einfach auch unglaublich unterstützt hat und am Ende des Tages deshalb ich diesen Weg so gehen konnte, wie ich ihn heute dann gelebt habe.
Den werden wir noch hören, diesen Lebensweg. Aber lassen Sie uns noch ein bisschen bei Ihrer Kindheit bleiben. Wann war Ihnen bewusst, geschichtlich gesehen, bin ich doch was Besonderes?
Ja, das kam auch sicher so in den 5., 6., 7. Klassen. Ich hatte damals eine tolle Geschichtslehrerin, Frau Dr. Bachmann hieß sie, glaube ich, auch, die Coburger Geschichte über alles liebte, ja, und die dann immer auf mich zukam und dann immer meinte, ich muss ja alles wissen, weil ich ja, also da wird man dann mit solchen Themen konfrontiert. Insofern, selbstverständlich, irgendwo wächst das mit einem dann mit, aber es gibt da nicht so den Moment, wo man auf einmal
sagt. Sie haben
ja
auch erzählt, so schön, wie Ihre Kinder gesagt haben, warum sind wir eigentlich immer hier und warum sind wir immer hier in der ersten Reihe?
Genau.
Gab es sowas auch bei Ihnen, solche Momente, wo Sie sich so langsam zusammengereimt haben?
Tatsächlich, da kann ich mich jetzt gar nicht so dran erinnern. Also es war für mich eher wirklich, wenn ich zurückschaue, eher so ein fließender Übergang. Damals war ja auch das Schloss Kallenberg zum Beispiel, wenn man das jetzt einfach mal an dem Schloss festmacht, war das ja eigentlich eine Ruine. Die wurde ja erst seit 1982 überhaupt wieder gebaut oder nicht gebaut oder renoviert und wurde dann ja 1997 mit der Bayerischen Landesausstellung auch eröffnet. Das heißt, wir hatten das natürlich so im direkten Umfeld in Coburg auch gar nicht, dass wir dort irgendwie, wir sind ja immer zum Weihnachtsgottesdienst zum Beispiel in die Moritzkirche gegangen mit allen anderen. Also
Aber es kam ja durchaus Königin Silvia zu Besuch, die ihnen einen Teddy geschenkt hat. Da waren sie 7. Also es war, da sprechen wir von Anfang den 80ern.
Richtig. Also man, wie gesagt, man wächst davon auf, aber dieses Bewusstsein dafür ist, ich würde sagen, das entwickelt sich irgendwo einfach über die Zeit.
Und bei den Mitschülern? Sie hatten ja auch gerade 30-jähriges Abiturtreffen, glaube ich.
Genau, richtig.
War da so ein Bewusstsein dafür vorhanden? Ach, das ist unser Prinz in der Klasse.
Gut, das gab es natürlich schon oft, dass man dort irgendwie, das meinte ich eben vorhin auch mit dem gehänselt oder aufgezogen wird, dass es eben heißt, ja, ach, das ist der Prinz. Aber wie gesagt, da lernt man einfach auch damit umzugehen.
Gab es denn, weil wir auch gerade schon von Adel verpflichtet gesprochen haben, gab es als Kind auch manchmal so Momente, wo sie sich gedacht haben, ich möchte aufbegehren gegen die Etikette?
Ja, tatsächlich gab es das bei mir zum Glück nie. Das
heißt, Sie haben sich so reingefügt.
Ich habe mich da tatsächlich so reingefügt, weil es ja auch tolle Möglichkeiten gibt. Ich habe da immer großen Gefallen dran gefunden und deshalb glaube ich, mein Vater hat das sehr sensibel gemacht, hat uns dann halt immer mal mitgenommen. Wir waren ja auch viel so im Forst oder in den Wäldern natürlich. Und das hat mir immer alles sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch der Kern, warum mir es am Ende des Tages auch sehr leicht gefallen ist, zu sagen, ich möchte diese Rolle oder ich möchte dann auch wieder nach Coburg zurückkehren und das dann eben auch weiterführen.
Sie haben Jura studiert und reden gerade schon von wieder nach Coburg zurückkehren. Ja. Ihnen war es ein ganz großer Wunsch, nach London zu gehen. Ich kann mir jetzt vorstellen, das hat vielleicht auch was mit dem Königshaus in England zu tun.
Nein, tatsächlich mit dem Königshaus nicht. Ich hatte damals das richtig angefangen, Jura zu studieren in Würzburg, war dort 2 Jahre und es gab damals die Möglichkeit, für ein Jahr eben in ein europäisches Ausland zu gehen. Und eben für mich war das aber ganz wichtig, in den englischsprachigen Raum zu gehen.
Und ja, aber London speziell war Ihnen ja.
Genau, mir war einfach London, weil ich einfach London, ich war ein paar Mal davor dort und ich fand das einfach eine tolle Stadt und ich wollte halt unbedingt nach London letztendlich. Ja, und da gab es dann, das ist ja auch so im Lebensweg manchmal ganz, ganz spannend, die Universität Würzburg hatte damals mit dem King's College, glaube ich, einen Austausch. Auf dem Platz habe ich mich beworben, den hatte ich damals aber nicht bekommen, weil es jemand anders gab, der vielleicht dann noch ein bisschen besser war in Jura. Die Person ist damals nach London gegangen und dann wollten sie mich nach, ich kann den Ort gar nicht aussprechen, bis heute, Aberystwyth, glaube ich, irgendwo ist an der schottischen Grenze, schicken. Und da habe ich damals gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Dann habe ich mich eben so auf eigenem Weg auf die Suche gemacht. Witzigerweise, was mich sehr gefreut hat, die Universität, die mir nachher dann einen Platz angeboten hat für das Jahr, war dann eben die LSE, die London School of Economics and Political Science. Ist ja eine der führenden Universitäten in London. Und das hat mir einfach unglaublich Spaß und Freude gemacht, dort für ein Jahr zu leben und dort eben auch Jura zu studieren. Ja.
Haben Sie denn mal bei Ihrer Verwandten Königin Elisabeth damals noch vorbeigeguckt?
Ja, so einfach ist das leider ja nicht. Und das ist ja immer wieder die Frage des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen uns und den Engländern. Also tatsächlich habe ich dort leider damals seinerzeit keinen Kontakt gehabt. Aber ich bin ehrlich, da waren wir vielleicht auch, das Thema war natürlich zudem in dem Alter schon präsent, aber von der Wichtigkeit her war es mir tatsächlich einfach, dort zu sagen, ich möchte gerne in London dort einmal dieses Jahr leben als Student. Und das war von der Priorität für mich eigentlich höher.
Wenn Sie Ihre Londoner Zeit in einem Satz zusammenfassen müssten, was wäre der?
War prägend und hat mir vor allem auch dieses Gefühl gegeben, wenn man eben etwas will oder sich in den Kopf setzt, kann man das auch schaffen.
Es geht aber noch woanders hin mit Prinz Hubertus, über einen großen Teich, nämlich ihre, ja, ich glaube sogar fast ersten Berufsjahre waren dann in New York. Ein paar Schlaglichter aus der Zeit?
Tatsächlich war bei mir mit dem Ende des Jurastudiums für mich immer klar, auch innerlich, dass ich irgendwann nach Coburg zurückkehren werde. Mein Vater hat dort die ganzen Aufgaben wahrgenommen und ich wusste, dass ich irgendwie so einen Zeitraum von etwa 5 Jahren habe, wo ich wirklich das Leben führen kann, von dem ich einfach sage, ich möchte einfach ganz gern Dinge probieren.
Einfach auch mal vielleicht frei sein von allen Verpflichtungen, Etiketten, was wussten, dass sie ihr Lebensweg bieten wird irgendwann.
Genau, und das war auch da immer so ein gewisser Herzenswunsch von mir, einmal eine gewisse Zeit in den USA und da auch ganz speziell in New York zu arbeiten, muss man sagen. Das kam eben auch durch den Hintergrund meines Vaters, dass ich als Kind auch immer schon auf Reisen in den USA war und von der Stadt New York auch einfach fasziniert war. Und dort, es war eigentlich am Anfang nur ein Angebot für ein Traineeship tatsächlich, 6 Monate bei der Deutschen Bank. Praktikum, würde man heutzutage wahrscheinlich sagen. Auf der anderen Seite habe ich dann für mich selber entschlossen zu sagen, naja gut, wenn es nicht mehr wird als das Praktikum, habe ich zumindest 6 Monate gehabt und da hatte ich dann vielleicht das Glück oder mich auch einfach nur gut genug angestellt, dass mir tatsächlich dann auch innerhalb der 6 Monate dort eine Festanstellung eröffnet worden ist, was wirklich knapp vor der Finanzkrise war.
Oh, ja, und es war ja auch, Sie haben sich ein Land ausgesucht, das im Grunde mit Adel ja gar nichts anfangen kann.
Richtig.
Waren Sie da so ein bisschen ein Exot oder war das auch bewusst vielleicht ein Status, den Sie da gar nicht groß ausgebreitet haben?
Nein, tatsächlich haben wir den Status da gar nicht ausgebreitet. Also mein Name war dort wirklich Hubertus Coburg und im Grunde hat mich da, in Amerika wird man ja immer mit dem Vornamen angeredet und im Geschäftlichen war ich da eigentlich mehr der Herr Coburg und ich fand das eigentlich auch vollkommen in Ordnung.
Ist Herr Coburg doch richtig?
Nein, richtig nicht, aber in dem Fall habe ich gesagt, das ist einfach so, es ging mir ja wirklich darum, dort in Amerika, in dem Finanzbereich zu arbeiten und da vielleicht auch für mich innerlich durch Leistung zu überzeugen und eben nicht aufgrund des Namens. Es gibt dort allerdings eine kleine lustige Story, die ich da vielleicht einflechten möchte, weil ich natürlich auch sehr viele deutsche Kunden hatte dann und nach ein paar Jahren hatte ich mit einem älteren Herrn gesprochen. Und er meinte irgendwann mal am Telefon, meinte er, Coburg, jetzt muss ich da wirklich mal fragen, haben Sie eigentlich irgendwas mit dieser Adelsfamilie da und so weiter zu tun? Dann meinte ich, ja. Und dann habe ich ihm das alles erklärt und dann war dann Stillschweigen am anderen Ende des Telefons für ein paar Sekunden. Dann räusperte er sich und meinte, also er schlägt mir jetzt vor, wir lassen es einfach bei Herrn Coburg, dafür muss ich ihn aber auch nicht mit Ehrensenator anreden.
Oh.
Habe ich dann gesagt, das können wir gerne so machen.
Ja. Kelly kreuzte ihren Weg. Ja. Der mussten Sie das ja auch irgendwann mal erklären. Was hat Ihnen an ihr imponiert erstmal?
Ja, einfach grundsätzlich ihre Freundlichkeit, ihr Auftreten, ihr ganzes Wesen, ihr Optimismus natürlich. Sie hat da ja auch in der Finanzindustrie in New York gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Ihre Zielstrebigkeit, muss man sagen. Und einfach eine tolle, eindrucksvolle Frau, wie sie sich gegeben hat und wie sie dort auch in dieser doch zu dem Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich anders, aber zu dem Zeitpunkt sehr männerdominierten Finanzindustrie sich dort auch tatsächlich ihren Weg gebahnt hat.
Man hört es schon, eine Liebesgeschichte. Ja. Hat ihren Anfang genommen in New York. Gab es da einen kurzen Gedanken, schade, dass sie nicht adelig ist?
Nein, tatsächlich nicht. Das liegt vielleicht auch an unserem Haus, das immer sehr liberal war, sehr offen. Und persönlich ging es mir einfach darum, dass ich jemanden im Leben finden möchte, der meine Werte vertritt, der für das steht, was wir eigentlich sind und mit mir eigentlich als Partner, als Team durchs Leben gehen möchte. Und da hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass es die Person, die das verkörpern kann, auch wenn sie Amerikanerin ist. Vielleicht ist das auch manchmal, vielleicht das, weil sie mich gefragt hat, ein Revoluzzer, vielleicht ist das so der kleine Teil, wo man sagt, etwas anderes noch mal in die Familie bringen. Aber
wobei es ja schon Tradition hat. Ne? Ihre Großmutter war ja auch Amerikanerin.
Ja, hat dann in Amerika gelebt, hat einen Amerikaner geheiratet. Mein Urgroßvater war ja eigentlich Engländer auch. Mein Vater ist in Amerika groß geworden. Also,
was ist, wenn Ihr Vater ein Veto eingelegt hätte? Weil Sie haben ihn ja durchaus gefragt.
Ja, aber ich sage mal, es war gar nicht so sehr die Frage, sondern mein Vater hat von Anfang an gesagt, ja, natürlich, das geht klar.
Sie sind auf der sicheren Seite.
Ich glaube, es war am Ende des Tages wirklich so, dass mein Vater und ich haben uns ja super verstanden, das ganze Leben. Und dass er, glaube ich, das Vertrauen hatte, dass wenn ich hier eine Partnerin auswähle und ich der Meinung bin, dass es die richtige Person ist, dass er das Vertrauen in mich hat, dass er da nicht im Weg stehen möchte, sondern meint. Also er war da von Anfang an unterstützend, hat sich auch mit meiner Frau bis zum Ende wirklich toll verstanden.
Der ist letztes Jahr gestorben,
Ihr Vater. Im letzten Jahr leider.
Ja. 2009 war die Hochzeit und es war klar, Sie haben es ja auch schon gesagt, die New Yorker Jahre sind so ein bisschen meine Freiheitsjahre, aber es war klar, dass Sie irgendwann zurückgehen würden und in der Familienstiftung mitwirken werden, bis Sie sie dann auch ganz übernommen haben. Wie viel Lust, wie viel Last war dabei?
Lust war sehr viel dabei, einfach weil ich diese Aufgabe immer als ganz toll empfunden habe, weil für mich ist ja der Wert der Freiheit ein ganz, ganz wichtiger. Und diese Freiheit, eine Position zu haben, wo ich im Grunde machen kann, was ich möchte, also mich entwickeln kann, wie ich es möchte. Und das ist für mich eine Riesenfreude. Insofern war da eine große Lust. Natürlich gibt es dort auch Last, will ich es vielleicht gar nicht nennen, aber natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, und manchmal betrübt mich das heute auch bei vielen Familien oder in der Gesellschaft, wo das ein bisschen einfach dargestellt wird nach dem Motto, naja, da gibt es ein Erbe und dann ist ja alles irgendwie ganz einfach. Wir haben ja auch, sage ich mal, große Herausforderungen. Man steht natürlich immer auch vor dieser Verantwortung der Mitarbeiter gegenüber der Familien, die dahinter stehen, der eigenen Familie, dass man natürlich auch schauen muss, dass das irgendwie ordentlich weiterläuft.
Das ist ja nicht nur Adel verpflichtet, sondern auch Eigentum verpflichtet.
Genau,
das gibt
es
ja beides. Wie schwierig ist Ihnen denn der Schritt gefallen, nach 5 Jahren von einer 8-Millionen-Metropole ins 40.000 Einwohner zählende Coburg zu gehen, fühlte sich das dann nicht trotzdem auch ein bisschen eng an, auch wenn es Ihnen klar war, das wird mein Schritt?
Ja, also tatsächlich war es insofern lustig, weil für mich der Schritt, glaube ich, schwieriger war als für meine Frau.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, das überrascht
mich. Man denkt immer genau andersrum, aber das war tatsächlich, ich wusste ja genau, was mich erwartet. Also ich meine, ich bin aufgewachsen in Coburg, ich kannte Coburg und da waren also bei mir vielleicht die viel größeren Befürchtungen. Meine Frau war auf der einen Seite natürlich traurig, New York zu verlassen, aber auf der anderen Seite hat sie sich wahnsinnig gefreut, in Europa zu leben. Sie hat immer das Europa gesehen, sie hat immer gesagt, wir leben dann in der Mitte von Europa, ich kann jederzeit reisen. Ich habe dann immer so ein bisschen verhalten gesagt, naja, schauen wir mal. Aber klar, man gewöhnt sich natürlich irgendwo in so einer 8-Millionen-Metropole, wie Sie gesagt haben, sie haben alle Möglichkeiten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch keine Kinder. Das heißt, man lebt dort natürlich ein sehr, sehr schnelles, sehr, sehr spannendes Leben mit ganz vielen Möglichkeiten von Oper über Schauspiel. In New York ist natürlich alles gigantisch. Also insofern, das ist dann schon nicht ganz einfach in der ersten Sekunde. Aber wenn man natürlich dann irgendwo eine Aufgabe hat, die einen wirklich ausfüllt letztendlich und sagt, ich weiß auch, warum ich das jetzt mache, und wir fühlen uns dort so wohl und das hat jetzt die letzten Jahre auch einfach Freude bereitet, dort zu sein, dann war das auf jeden Fall der richtige Schritt für uns.
Und Ihre Frau hat sich ja einbürgern lassen.
Ja.
Die Presse hat bei der Hochzeit natürlich auch schon gejubelt. Wir haben jetzt auch unsere Grace Kelly. Wie gut ist deren Fränkisch eigentlich?
Das Deutsch ist inzwischen gut, würde ich sagen, das Fränkisch. Sie versteht es aber selber sprechen. Aber das liegt auch bei uns. Ich spreche ja selber, bin ich ehrlich, auch kein Fränkisch. Ja,
das stimmt. Man hört es Ihnen nicht an. Aber Familiensprache ist Englisch dann?
Jein, also tatsächlich, ich spreche Deutsch mit den Kindern, meine Frau spricht Englisch mit den Kindern und untereinander sprechen wir so ein Kauderwelsch, meine Frau und ich eigentlich hauptsächlich Englisch. Mit den Kindern ist es dann ganz oft irgendwie ein Mix, ja. Es geht dann so ein bisschen durcheinander alles, ja.
Welche amerikanischen Traditionen hat Kelly denn, ja, nach Coburg im Allgemeinen, aber vielleicht auch in die Familie gebracht?
Ja, also in die Familie auf jeden Fall Thanksgiving. Das lieben die Kinder auch. Und das habe ich auch in Amerika gemerkt. Das ist ein ganz, ganz tolles Fest, weil Amerika ja so divers ist, auch von den Kulturen und den Religionen, dass sie dort, wenn sie in New York leben, ist ja, ich sag mal, Weihnachten natürlich ein wichtiger, Christmas 25. ein wichtiger Feiertag bei denen, aber die Stadt pulsiert ja trotzdem aufgrund der vielen kulturellen und Religionen. Während Thanksgiving ja wirklich dort der eine Tag die Stadt anhält. Und das fand ich beeindruckend, wie es dann wirklich so einen Feiertag geben kann mit einer Sache, auf die sich alle verständigen können. Und deshalb finde ich Thanksgiving einfach ein tolles Fest. In Deutschland ist es immer nicht ganz einfach, denn es ist ja immer der letzte Donnerstag im November und das ist natürlich ein ganz normaler Arbeitstag in Deutschland und die Schule und alles findet statt. Aber das ist auf jeden Fall eine Tradition, die wir hier mitgenommen haben und jedes Jahr auch feiern.
Das heißt, bei der Familie Coburg steht dann auch mal kurz einen Tag alles still?
Genau, und es gibt auch einen Truthahn jedes Jahr.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger trifft
Prinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha. Verwandt mit Charles und Karl Gustav.
Gibt's da gegenseitige Besuche?
Ja, tatsächlich bin ich jetzt erst am Sonntag vom 50. Hochzeitsjubiläum vom König Karl Gustav und Königin Silvia zurückgekommen.
War's schön.
Sehr schön. Sehr schön und sehr anstrengend.
Das ist ja nun wirklich was, was ich gar nicht miterleben kann. Nehmen Sie uns da mal mit hin in so ein Fest.
Ja, also es ist einfach unglaublich auch herzig, wirklich. Die Familie ist ja sehr, sehr warmherzig und wirklich sehr offen. Von meinem Großvater, die Schwester, ist ja die Mutter vom heutigen Schwedenkönig. Also mein Vater war ja erster Cousin mit ihm und ich bin ja zweiter Cousin von Kronprinzessin Victoria, Madeleine und Karl Philipp. Das heißt, wir sind dort wirklich auch in dem inneren Kreis und das ist sehr schön, weil man Freitagabend zum Beispiel dort zu einem kleinen Abendessen im wirklich kleinen Kreis eingeladen ist, wo man dann auch die Möglichkeit hat, einfach sehr persönlich auch mal zu sprechen. Ja, und das ist eigentlich sehr schön. Und dann am nächsten Tag gibt es natürlich Abläufe und diese großen Festivitäten, die dann auch sehr, sehr gut durchgetaktet sind. Ein schönes Wochenende, auch ein sehr anstrengendes Wochenende, aber es gibt einfach diese Möglichkeit, wirklich sich auch auszutauschen. Und das ist, glaube ich, das Besondere daran.
Mit England sind die Beziehungen ja, glaube ich, nicht ganz so warmherzig, aus auch verständlichen politischen Gründen zum Teil. Dennoch, hat sich das mit Charles ein bisschen verändert vielleicht?
Ja, also es gibt Ansatzpunkte. Also der König hatte mir zum Beispiel zum letzten Jahr anlässlich des Ablebens meines Vaters einen sehr persönlichen netten Brief geschrieben, muss ich sagen. Als sie hier in München zum Beispiel zum Staatsbesuch waren, waren mein Vater und ich damals mit eingeladen. Und dort gibt es Kontakte, aber es gibt dort nicht diese Nähe wie zu anderen Häusern. Auf der einen Seite verwundert es natürlich immer, denn mein Urgroßvater ist ja der jüngste Enkel von Queen Victoria und Prinz Albert gewesen. Auf der anderen Seite spielt dort tatsächlich meiner Meinung nach einfach die Geschichte, die geschichtliche Entwicklung halt, hatte dort einen gewissen Einfluss. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch so, dass man wie in jeder Familie vielleicht sich auch irgendwo dann über die Generation irgendwo auseinanderlebt. Und man muss die Chance bekommen, so sehe ich das immer, irgendwie mit den nächsten Generationen wieder anzudocken, sich bekannt zu machen. Und am Ende des Tages liegt es dann auch sehr viel bei Sympathien. Und insofern gab es diese Möglichkeiten mit den Engländern vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht gibt es die in der Zukunft dann.
Wenn Sie gerade schon Ihren Urgroßvater ansprechen, über den müssen wir natürlich sprechen, Karl Eduard, Obergruppenführer der SA und eigentlich maßgeblich auch daran beteiligt, dass Coburg die erste deutsche Stadt mit einem braunen Bürgermeister war. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, dem Historiker Hubertus Büschel das Archiv zu öffnen der Familie?
Also mir tatsächlich ist es sehr leicht gefallen und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man mit jeder Generation natürlich etwas mehr Abstand bekommt. Und es war immer ein Anliegen von meinem Vater schon, die Geschichte meines Urgroßvaters wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Es gab da ja schon viele Bücher, es war ja sehr viel bekannt, aber wir wollten das immer irgendwo vielleicht noch etwas näher untersucht haben. Und das war dann immer ein schwieriges Thema, denn wie geht man damit um? Wenn man selber einen Wissenschaftler sucht und den bezahlt, dann hat man immer diesen Vorwurf im Raum stehen, man hätte das bezahlt und deshalb kann der gar nicht so richtig offen darüber schreiben. Und da kam Professor Büschel auf mich zu und hat eben gesagt, dass er eine Arbeit über meinen Urgroßvater schreiben wird. Er wollte kein Geld davon, er wollte mich nur informieren. Er würde sich aber sehr bitten, Unterstützung der Archive. Aber er hat von Anfang an war eben genau dieses Thema, dass er gesagt hat, er schreibt die und er möchte das wirklich untersuchen. Und wir haben ihm dann wirklich auch umfänglich Zutritt zu allem gegeben, was wir noch haben. So viel war das gar nicht tatsächlich, denn das meiste findet sich ja heute in den Stadt- und Staatsarchiven. Aber unter anderem hatten wir auch die privaten Tagebücher noch meines Urgroßvaters, die wir ihm auch offengelegt haben. Und ich glaube, dass er da eine Biografie geschrieben hat, die sich ja nichts beschönigt, die natürlich dann, wenn man das liest, als Urenkel einen auch mitnimmt in der einen oder anderen Stelle, weil man sich ja dann mit der eigenen Geschichte auch auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle offen damit umgehen, was da passiert ist. Denn ich denke, wir müssen ja auch aus der Geschichte lernen und dann einfach schauen für unsere Generation, wie man damit umgeht und dass solche Themen eben nie wieder passieren dürfen.
Hitlers adliger Diplomat heißt das Buch von Professor Büschel. Ist es Ihnen schwer gefallen, das zu lesen? Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben es gelesen. War da schon auch ein kurzes Zögern?
Also nein, also ich habe das natürlich dann gleich genommen und gelesen. Es gab dann aber schon einige Stellen, wo man sich dann wirklich fragt, wie konnte das passieren?
Zum Beispiel?
Ja, dass es dann eben auch um die Judenverfolgungen in Coburg auch ging oder was da so beschrieben wurde, dass eigentlich mein Urgroßvater das so vielleicht wissentlich zugelassen hat. Das bewegt einen dann einfach schon sehr stark. Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe mit dem Professor Büschel auch sehr viel drüber reden können natürlich, das war ja das Tolle. Und er hat auch versucht, in dem Buch ja auch diesen Lebensweg, schön von Herzog Karl Eduard, nachzuzeichnen, auch an Themen wie des Bedeutungsverlustes, ja, diese Veränderungen, die dort einfach eingetreten sind. Also ich fand es insgesamt, ich habe es jetzt vor einiger Zeit gelesen, aber ich fand es insgesamt dann doch ein Buch, wo ich sage, das eigentlich sehr umfassend versucht hat, die Themen dort abzudecken. Aber nichtsdestoweniger ist es natürlich für einen persönlich trotzdem immer wieder so ein Moment, wenn man so ein Buch liest und einfach sagt, das ist ja immerhin der Urgroßvater und wie konnte das alles passieren? Also für mich war eigentlich eher das Thema, versuchen zu verstehen, wie das alles passieren konnte, was da die Beweggründe waren und wie gesagt mitzunehmen für die heutige Zeit, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, in der wir eben leben. Ja.
Vielleicht gehen wir nochmal ins Heute mit Ihnen, zu Ihren Aufgaben auch. Sie haben es schon mehrfach erwähnt, dass da auch die Stiftungsverwaltung, die viel aus Waldbesitz besteht. Ja. Sie haben den Fokus auf den Forstbetrieb gelegt. Wie oft sind Sie selber in Ihren Wäldern, vor allem zum Beispiel im Kallenberger Forst?
Also im Kallenberger Forst jeden Tag eigentlich, denn wir haben einen inzwischen knapp 4-jährigen Labrador, der rausgenommen werden muss und ich betreibe auch sehr gerne Sport und also im Normalfall irgendwie früh morgens oder in den Abendstunden bin ich dann tatsächlich gerne im Wald.
Und gehen Sie da mehr mit dem Blick des Verantwortlichen durch oder ist es durchaus auch mal sich zurücklehnen?
Also grundsätzlich, ich bin einfach gerne im Wald, muss ich sagen. Aber wir sind natürlich auch sehr viel im Wald mit Betriebsleitern, mit Förstern unterwegs, wo wir uns einfach Themen anschauen, wo wir uns überlegen, wie gehen wir damit um in der Zukunft. Es gibt ja sehr viel so Themen, Borkenkäferkalamitäten, Schadflächen, Sturmflächen, Neuanpflanzungen. ich möchte auch wirklich sehr involviert sein, weil mich das einfach auch sehr interessiert letztendlich und da ja auch sehr viel Geld investiert wird, muss man sagen, wenn man in das Thema Aufforstung reingeht. Und insofern setze ich mich damit wirklich gerne auseinander.
Ja, welche Sorge macht Ihnen denn da gerade der Klimawandel, gerade wenn Sie durch Ihre Wälder auch streifen?
Also bei uns ist tatsächlich, die Wälder bestehen zum Großteil historisch bedingt aus Fichte. Eben, was ja erstmal als Bauholz und in Deutschland auch wichtig ist und richtig. Aber das Problem sind natürlich diese Monokulturen, die angelegt wurden. Weil auch da muss ich sagen, ich ärgere mich da sehr oft drüber, wenn heute so schnell gesagt wird, ja, das liegt alles an den Monokulturen und dann wird ja immer gleich Profitgier rausgeholt und alles. Man stand ja damals vor der Aufgabe, Ende des Zweiten Weltkrieges, Wiederaufbau Deutschland. Man brauchte ja sehr schnell Bauholz und man hat sich damals natürlich auch keine Gedanken darüber gemacht, was passt jetzt idealerweise. Und deshalb hat man natürlich überall einfach die Fichte hingepflanzt. Das ist natürlich aus der heutigen Zeit nicht richtig ist. Aber Sie können natürlich so einen Fichtenbestand, der wächst ja irgendwo 80 bis 100, 120 Jahre, das können Sie ja nicht einfach ändern. Aber uns treibt natürlich sehr stark um, wie baut man diese Wälder wirklich nachhaltig um, um sie eben für die Klimaveränderung fitter zu machen. Und wir sehen einfach höhere Spitzentemperaturen im Sommer und wir sehen vor allem Niederschlagsveränderungen. Ja, das gerade jetzt dieses Jahr ist ganz gut, aber die Frühjahrsniederschläge oft ausbleiben und das macht uns schon große Kopfzerbrechen.
Diese Trockenheit, die wir Franken einfach, genau, unter der wir leiden. Ja. Was tun Sie denn persönlich in Ihrem, ich sag mal, Prinzenalltag für den Umweltschutz?
Also ich fahre ein E-Auto, so werden das tatsächlich was für den Umweltschutz bringt. Aber am Ende des Tages, klar, wir versuchen halt einfach ganz normal von Mülltrennung alles Mögliche zu machen. Aber ich sage mal, für mich sind es eher vielleicht die großen Hebel, dann wirklich das Thema erneuerbare Energien und eben nochmal auf die Wälder zu kommen. Das sind CO2-Senken. Ich glaube, dort haben wir wirklich große Möglichkeiten, große Hebel, Neuanpflanzung von Bäumen, wirklich etwas zu tun.
Und gerade ist es auch so wunderbar, durch die Wälder zu streifen. Ja. Jetzt vielleicht nicht bei Fichtenwäldern, aber die Lindenblüten, die so gerade so einen wunderbaren Duft verströmen. Mit welchen Sinnen gehen Sie durch Ihre Wälder?
Ja, ich liebe es, wenn die Wälder rauschen, wenn man wirklich auch den Wind hört, der da durchgeht. Letztendlich, ich erfreue mich wirklich dran, wenn ich Naturverjüngungen sehe. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man wirklich gerade so an Schadflächen, ja, die vielleicht, ich sag mal so vor 4, 5 Jahren vom Borkenkäfer heimgesucht worden sind, wo dann der Harvester gekommen ist, alles abgeräumt hat, was ja erstmal furchtbar aussieht, ja. Und wenn man dann so 4, 5 Jahre später an diese Flächen kommt und dann wirklich sieht, was da an neuen Baumarten kommt, dass da zum Teil 10, 12, 15 verschiedene Baumarten stehen, die jetzt alle kommen. Das freut mich dann wirklich.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Prinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha. Leitspruch des Hauses, treu und beständig.
Und der Humanist kann mir bestimmt das Original sagen, denn ich habe es freundlicherweise, haben wir es schon übersetzt.
Fideliter et constanter. Wobei es ja eigentlich nicht ganz passt, denn das ist ja der Komparativ. Ja, also.
Ah.
Aber es wird mit treu und beständig
übersetzt. Also müssen wir eigentlich treuer und beständiger sein.
Ja, aber es wird immer schon mit treu und beständig übersetzt, ja.
Was bedeutet Ihnen denn konkret dieser Spruch?
Gut, es ist das Leitmotiv unserer Familie. Und das heißt halt auch für mich auch einfach Gradlinigkeit, denke ich mal. Ja, dass man einfach sagt, okay, wir wägen Entscheidungen betrieblich oder auch familienpolitisch eigentlich sehr lange ab. Wir haben ja auch Gremien, mit denen wir uns austauschen. Aber wenn man dann eine Entscheidung trifft und sagt, aus den und den Gründen machen wir das so, dann wollen wir die eben auch beständig weiterverfolgen und dann stehen wir halt auch dazu.
Aber Sie werden wahrscheinlich ja auch nicht jeden Morgen drüber nachdenken, was das zu bedeuten hat, oder?
Nein, das nicht.
Können Sie eigentlich noch unerkannt durch Coburgs Straßen gehen?
Jein. Also tatsächlich, ich gehe ja oft durch Coburg oder ich gehe auch oft zum Einkaufen oder irgendwas. Aber tatsächlich werde ich, auch meine Frau, werden wir tatsächlich oft angesprochen, auch einfach beim Einkaufen. Ja, das kommt tatsächlich vor.
Und wer kann damit besser umgehen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, Ihre Frau konnte eigentlich sich besser in Coburg wieder einfügen als Sie damals nach New York.
Also ich sag mal, für mich ist das vielleicht leichter, auf der Straße angesprochen zu werden, weil das tatsächlich als Kind dann auch irgendwann schon mal so war. Das war vielleicht für meine Frau tatsächlich eine neue Erfahrung, als sie aus New York kam, dass sie hier durch Coburg geht und auf einmal, sie will fremde Menschen auf der Straße ansprechen und auf einmal ein Gespräch anfangen möchten mit ihr. Aber grundsätzlich hat sie sich damit auch wirklich gut zurechtgefunden. Und es ist ja auch schön, ich sag mal, das zeugt ja auch davon, dass das für viele Menschen dann auch wichtig ist, irgendwie nach wie vor. Und dann finde ich das auch wirklich schön, ja. Und es ergeben sich dann manchmal auch wirklich tolle, interessante Gespräche daraus.
Und wenn Sie doch mal inkognito sein wollen, was machen Sie dann?
Ja, dann, keine Ahnung, dann fahre ich nach München. Nein. Also in Coburg ist es tatsächlich schwer, ganz inkognito zu sein.
Und wenn, ja, dann wird es vielleicht auch nicht verraten, weil sonst findet man sie ja auch dort.
Genau.
Ihre Kinder sind 9, 11 und 12 ja, Jahre alt.
Ja.
Wie anders erziehen Sie die, als Sie vielleicht erzogen wurden?
Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass wir heute viel verwobener sind mit der Region und der Stadt Coburg, als es eben war, als mein Vater hier in den 70er nach Coburg gekommen ist. So Dinge wie zum Beispiel die Bürgermeister. Ja, also meine Kinder haben jetzt auch mehrmals schon irgendwie die Bürgermeister persönlich getroffen. Ich kann mich nicht daran erinnern als Kind, dass ich, außer vielleicht als Königin Silvia da war, irgendwo Kontakt zu der Politik oder Bürgermeistern irgendwie hatte. Und dadurch natürlich vielleicht dann ja doch wieder eine andere Bedeutung der Familie in Coburg da ist und wir deshalb natürlich mit den Kindern da auch intensiver drüber sprechen.
Königin Victoria, die ist die Patentante ihrer Tochter. Umgekehrt, ist es nicht denkbar, dass das Oberhaupt von Coburg mal Katharina wird, ihre älteste Tochter?
Ja, da stellen Sie jetzt eine Frage. Grundsätzlich ist es natürlich immer so, in den Familien in Deutschland, soweit man dieses Adelsrecht sich noch anschaut, ist es ja festgefroren 1918 und dass man eigentlich diese Änderungsmöglichkeiten gar nicht hat. Das ist ja anders als vielleicht, sage ich mal, bei einer konstitutionellen Monarchie wie den Schweden zum Beispiel, wo das Parlament ja heute noch Dinge ändern kann. Insofern leben wir natürlich noch sehr stark in diesem festgefahrenen Adelsrecht von 1918 und führen das dort natürlich auch weg.
Das heißt, dass der männliche Nachfahre...
Ich wurde da schon mal vor vielen Jahren von einer großen Zeitung dazu befragt. Ich habe halt irgendwo gesagt, man muss ja immer irgendeinen Modus finden. Also wenn es jetzt um Thema Oberhaupt geht oder Geschäftsfortführung, das betrifft ja jede Familie am Ende des Tages. Das ist jetzt mal unabhängig von Adelsrecht, Adelsfamilien. Sie müssen ja immer einen Modus finden, weil es kann eigentlich immer nur einen geben, der das macht, ja. Und dann können Sie natürlich sagen, ich nehme den Schlausten oder ich nehme den Bestausgebildeten.
Oder der es am liebsten machen möchte.
Genau, aber Sie erzeugen natürlich immer Probleme auch. Es gibt keine ganz gute Lösung, muss man ehrlicherweise sagen. Und insofern ist natürlich vielleicht diese Lösung mit der Älteste nicht mehr ganz unserer Zeit angepasst, aber es hat natürlich auch da eine gewisse Konstanz über die Zeit, die man natürlich vielleicht auch sehr gut von früh Kindesbeinen an auch schon erklären kann letztendlich.
Ja. Aber wenn Sie natürlich sagen, so sind die Dinge festgelegt, könnte man ja auch sagen, die Dinge sind ja auch festgelegt, wenn es der oder die Erstgeborene ist.
Nur, wie gesagt, am Ende des Tages zum Beispiel auch, geht es bei uns ja auch im Unternehmen oder in der Familienstiftung, gibt es ja auch gewisse Stiftungsstatuten, da ist es halt so festgelegt und die kann man auch gar nicht so leicht ändern, denn da gibt es den sogenannten Stifterwillen, der eigentlich überragend ist. Und solange dieser Stifterwille nicht gegen geltendes Recht irgendwo verstößt, war er zu seiner Zeit sehr frei und muss der heute auch akzeptiert werden. Also selbst wenn wir es ändern wollen würden, könnte man es gar nicht so einfach
aber
ändern.
Aber Sie als Oberhaupt?
Nee, trotzdem, dafür gibt es eine Stiftungsaufsicht und das ist in unserem Fall das Oberlandesgericht Bamberg und die müssten dem zustimmen.
Aber
und
altmodisch ist es trotzdem, es das ist, müssen Sie zugeben.
Ja, es hat vielleicht, ja, altmodisch möchte ich es gar nicht nennen. Ich würde es vielleicht einfach nennen traditionell in dem Sinne und am Ende des Tages will ich immer auch nicht ausschließen, dass sich da Dinge vielleicht auch in der Zukunft irgendwann einmal ändern werden.
Sie waren letztes Jahr einmal wieder in New York. Ist das ein Sehnsuchtsort für Sie geblieben oder hat sich das jetzt auch durch die amerikanische Verhältnisse im Moment auch verändert?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich liebe Amerika wirklich als Land und ich bin ein Mensch, der dann auch immer versucht, politische Entscheidungsträger oder politische Entwicklungen vielleicht auch von dem Land etwas zu entkoppeln, muss ich sagen. Also deshalb ist nach wie vor, bin ich wahnsinnig gerne in Amerika, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es da tolle Menschen gibt, ein tolles Land ist. Grundsätzlich mag ich diesen amerikanischen Optimismus. Wir waren in New York letztes Jahr seit langem mal wieder und ich fand es ganz toll. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, man entwickelt sich halt auch weiter. Und zu dem Zeitpunkt, als ich da war, habe ich tolle Erinnerungen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, heute würde ich nicht nach New York ziehen wollen. Einfach, weil ich diese Stadt mit 3 Kindern, ich glaube nicht, dass das der Platz ist, an dem ich mich tatsächlich wohlfühlen würde. Also ich fühle mich da schon sehr, sehr wohl in Coburg. Ja.
Wo es ein bisschen beschaulicher zugeht.
Wo es etwas beschaulicher zugeht, aber das ist ja auch nicht immer schlecht.
Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
Tatsächlich von, liegt nicht im Nachttisch, aber ist geladen als Hörbuch in meinem Auto von Gabor Steingart, dem ehemaligen Herausgeber des Handelsblattes Deutschland, Aufstieg und Untergang einer großartigen Wirtschaftsnation. Genau, habe ich den Titel jetzt nicht im Kopf, aber Gabor Steingart ist der Herausgeber. Und es ist wirklich sehr spannend, weil er dann wirklich auch nochmal zurück bis die Zwischenkriegsjahre, aber auch danach 1945 die Entwicklung des Standorts Deutschland eigentlich nachzeichnet. Industrienation und alles drum und dran und eben die Thematiken, die wir heute haben.
Da könnten wir jetzt auch noch tiefer einsteigen. Ja. Wäre die Stunde nicht vorbei und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Prinz Hubertus von Sachsen, Coburg und Gotha für Ihre Zeit und fürs Kommen zu uns ins Studio Nürnberg.
Vielen Dank.
Und in den ARD Sounds, da finden Sie viele Geschichten von und über Blaublütige und auch Nicht-Blaublütige oder Rotblütige oder was auch immer. Und natürlich auch unsere 1:1 Gespräche.